Gesicht knapp zusammengefasst. Beim ersten Gesicht ging es darum, dass der Engel des Herrn Israel in die Tiefen führt, aber er geht mit. Und seine Fürbitte stellt das gute Ende Israels sicher. Beim zweiten Gesicht, das wir jetzt miteinander lesen wollen, dort geht es darum, dass der Herr die Nationen richten wird, die Israel bedrängt haben. Dieses zweite Gesicht, Sacharja 1, Verse 18 bis 21 oder 2, 1 bis 4. Da ist auch die Kapiteleinteilung verschieden. Also je nach Bibelausgabe entweder Kapitel 2, 1 bis 4 oder Kapitel 1, 18 bis 21. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese? Und er sprach zu mir, diese sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Und der Herr ließ mich vier Werkleute sehen. Und ich sprach, was wollen diese tun? Und er sprach zu mir und sagte, jene sind die Hörner, welche Juda dermaßen zerstreut haben, dass niemand mehr sein Haupt erhob. Und diese sind gekommen, um sie in Schrecken zu setzen und die Hörner der Nationen niederzuwerfen, welche das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Hier wird nun das, was im ersten Gesicht bereits angesprochen wurde, ausführlich erörtert. Wir hatten im ersten Gesicht gesehen, dass Gott sagt, ich zürne den sicheren Nationen mit großem Zorn, denn ich habe gegen mein Volk ein wenig gezürnt, aber sie haben meinem Zorn nachgeholfen, also übermäßig gezürnt und mehr Böses an ihnen getan, als sie hätten tun dürfen. Und jetzt sollen sie wiederum gerichtet werden und das wird an diesem Gesicht gezeigt von den vier Hörnern und diesen vier Werkleuten. Nun, schon wie beim ersten Gesicht stellt Sacharja hier die Frage, nachdem er diese vier Hörner gesehen hat, fragt er, was sind diese? Beim ersten Gesicht hat er auch gefragt, er hatte diesen Reiter gesehen und die Gruppen von verschiedenfarbigen Pferden. Was sind diese? Wer ist dieser Mann? Und das ist das Vorrecht der Diener des Herrn oder der Jünger des Herrn. Der Herr lehrt. Und was wir nicht verstehen, wir dürfen ihn fragen. In den Evangelien kommt das auch immer wieder vor, die Jünger gehen und dann und fragen den Herrn, wie war das? Kannst du uns das erklären? Und dann bekommen wir, wenn wir den Herrn suchen und fragen, dann bekommen wir von ihm Verständnis. Ja, diese vier Hörner sind die Nationen, die Israel bedrängt haben. Und zwar werden sie eben als Hörner bezeichnet, denn häufig stehen Hörner für militärische Macht. Nun ganz allgemein steht Horn für Stärke, ein Horn des Heils. Das ist ein starkes, ein wirksames Heil. Oder die vier Hörner des Altars. Die Erlösung, von dem dieser Altar spricht, ist wirksam, ist kräftig. Aber Hörner stehen manchmal auch speziell für militärische Kraft, militärische Stärke. Ein Beispiel dafür, Daniel Kapitel 8. Daniel Kapitel 8. Von Vers 3 an. Daniel 8, vom Vers 3 an. Ja, wir lesen die Verse 3 und 4. Ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss, der hatte zwei Hörner. Und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das andere, und das höhere stieg zuletzt empor. Ich sah den Widder nach Westen, nach Norden und nach Süden stoßen, und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand rettete aus seiner Hand, und er handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Das ist das Medo-Persische Reich. Und das Medo-Persische Reich hat sich ausgebreitet, so wie es hier beschrieben wird in diesem Gesicht, durch Feldzüge nach Norden, Baktrien erobert, nach Osten, das Indus-Tal erobert, nach Westen, Babylon erobert, nach Süden, Ägypten erobert. Also dieses Stoßen des Hornes steht für die Feldzüge der Perserkönige. Und so sind diese vier Hörner, die Juda zerstreut haben, das sind die Armeen der Babylonier, die Armeen der Heidenvölker, die Israel bedrängt haben. Und Israel hat ja gelitten unter den verschiedenen heidnischen Herrschern, auch unter den Persern, nach unter den Griechen, nach unter den Römern. Und dafür sollten sie, diese Nationen, wiederum gerichtet werden. Also zu diesen vier Hörnern kommen deshalb vier Werkleute, die diese Hörner zertrümmern. Nun, diese vier Werkleute sind die gleichen wie die Mächte, welche Israel oder Juden und Jerusalem bedrängt haben. Denn wer war es, der das Horn Babel zertrümmerte? Das waren die Perser. Und wer war es nachher wiederum, der dieses Horn der Perser zertrümmerte? Das waren die Griechen. Das hatte Daniel in Kapitel 8 beschrieben. Lesen wir diese Verse, die sich an Daniel 8, 4 anschließen. Also Daniel 8, Verse 5 bis 7. Daniel 8, die Verse 5 bis 7. Und während ich acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welche ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und er rannte ihn an im Grimm seiner Kraft, und ich sah ihn beim Widder anlangen. Und er erbitterte sich gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen, und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Das war das griechische Heer unter Alexander dem Großen. Von Westen her kam es. Der Ziegenbock berührt die Erde nicht. Ein Hinweis auf die Schnelligkeit der Züge Alexanders. Und in wenigen Schlachten hatte Alexander das persische Weltreich pulverisiert. So war also Alexander mit seinen Heeren, war einer dieser vier Werkleute, das Einhorn zertrümmerte. Nachher wurde das griechische Horn auch zertrümmert durch die Römer. Und so verwendet Gott heidnische Heere, heidnische Reiche, um andere Reiche zu zerstören. Aber alles steht in Beziehung, das ist wichtig, dass wir das sehen, alles steht in Beziehung zu seinen Ratschlüssen mit seinem Volk. Und darum wird das hier in Beziehung gesetzt, diese Hörner, die Juda zerstreut haben. Und sie sollen zerstört werden. Und warum mussten sie zertrümmert werden? Weil sie sich versündigten in ihrer Regierung und bei ihren Feldzügen. Nun, das Römische Reich wurde ja dann auch zertrümmert durch verschiedene germanische Einfälle, germanischer Völker. Und die Reiche, die dann entstanden, so die Nachfolgereiche dieser Germanenfürsten, die haben sich gegenseitig dann auch bekriegt. Und so scheint das ein beständiger Kreislauf zu sein, der nie aufhört. Gott gibt einem heidnischen Reich Macht, um Gericht auszuüben der Sünden von bestehenden Reichen wegen. Und dabei versündigen sie sich wiederum, werden schuldig und müssen auch wieder gerichtet werden. Nun, Daniel behandelt dieses Thema ausführlich. Das ist eines seiner Hauptthemen, Part im Buch Daniel. Nun, das kommt erst dann zu einem Ende, wenn der kommt, der gerecht richtet. Es wird ein Reich kommen, das alle Reiche der Welt zertrümmern wird, aber das dann ewig bleibt und nie untergehen wird und nie gerichtet werden wird, weil dieses Reich vollkommen gerecht ist, das Reich des Messias. Dann kommen wir zum dritten Gesicht, Kapitel 2, 1 bis 13 oder 2, 6 bis 17 nach anderer Kapitel- und Verseinteilung. Das Thema dieses dritten Gesichts habe ich hier so umschrieben: Jerusalem wird von Leben überfließen und durch den Herrn selbst geschützt werden. Lesen wir jetzt diese Verse, Zacharia 2, 1 bis 13 oder 5 bis, oder 6 bis 17, je nachdem. Oder das 5 ist es, glaube ich, ja, 5 bis 17. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Mann und eine Messschnur war in seiner Hand. Und ich sprach: Wohin gehst du? Und er sprach zu mir: Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge ist. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging aus. Und ein anderer Engel ging aus ihm entgegen. Und er sprach zu ihm: Lauf, rede zu diesem Jüngling und sprich: Als offene Stadt wird Jerusalem bewohnt werden, wegen der Menge Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich, spricht der Herr, werde ihm eine feurige Mauer sein ringsum und werde zur Herrlichkeit sein in seiner Mitte. Hui, hui, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Denn nach den vier Winden des Himmels breite ich euch aus, spricht der Herr. Hui, entrinne Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Nach der Herrlichkeit habt ihr mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen, und sie werden denen zum Raub sein, welche ihnen dienten, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich an den Herrn anschließen, und sie werden mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte wohnen, und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat, und der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen im heiligen Land und wird Jerusalem noch erwählen. Alles Fleisch, schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Dieses dritte Gesicht zeigt nun, wie Gott sein Heil vollendet und was dazu alles gehört. Es gibt ein von Gott gegebenes bestimmtes Maß. Gott hat auch uns ein Maß zugeteilt, was er uns in Christus alles schenkt. Epheserbrief zum Beispiel spricht davon. Und all das, was Gott sich für sein Volk vorgenommen hat, er wird ihm all das geben. Darum wird eben gemessen. Es wird nichts fehlen an dem. Dann zur Vollendung des Heils gehört: Gott wohnt unter seinem Volk. Zur Vollendung des Heils gehört Leben, und zwar eine solche Fülle von Leben, dass die Stadt keine Mauer haben darf, denn das Leben wird sich dermaßen ausbreiten. Dann viertens, zur Vollendung des Heils gehört vollkommener Schutz. Also nichts und niemand wird das von Gott erlöste und vollendete Volk je antasten können. Wie eine feurige Mauer umgibt der Herr die Seinen. Und dann schließlich zur Vollendung des Heils gehört, dass alle Nationen gesegnet werden. Und so ist das ein Gesicht, das von der Vollendung des Heils zeugt. Nun, das Gesicht hat eine zweifache Anwendung. Eine erste Anwendung ist einmal die, aber die ist nicht in jedem Punkt in Erfüllung gegangen. Das Haus wird gebaut und Gott wird unter seinem Volk wohnen. Und in der Folge werden Nationen kommen und sich an den Herrn anschließen. Nun, wann kam der Herr selbst in den Tempel, den damals in den Tagen Haggas und Zacharia gebaut wurde? Hat er dieses Haus damals erfüllt mit seiner Gegenwart? Das ist nicht passiert. Und doch wurde dieses Haus einmal von der Gegenwart des Herrn erfüllt. Wann nämlich? Als Jesus von Nazareth dieses Haus betrat. Er hat es einige Male betreten in den Jahren 30, also um 30 herum. Während dieser 3 Jahre, wo er immer wieder in Jerusalem war, da hat die Herrlichkeit des Herrn dieses Haus erfüllt. Nur haben es damals wenige gesehen. Und in der Folge sind dann Nationen gekommen. Und das war am Pfingsten, wie du sagtest, Wolfgang, sind dann Nationen gekommen und haben sich dem Herrn, dem Gott Israels, angeschlossen. Zum Beispiel wilde Germanen und Wikinger und ganz unerwartete Nationen sind da gekommen. Ja, ja, die wir hier sitzen. Aber das ist noch nicht die endgültige Erfüllung, denn es wird eine buchstäbliche Erfüllung geben, dass die Herrlichkeit des Herrn wird sich in Jerusalem offenbaren und dann werden alle Nationen auf der Erde den Herrn und den König Israels anbeten. Das ist dann die endgültige Erfüllung dieses dritten Gesichts. Ja, schauen wir uns jetzt einige Einzelheiten an. Im Vers 1 oder eben Vers 5, ein Mann, wieder ein Mann. Übrigens schon die alten rabbinischen Ausleger, die haben den Mann von Zacharia 1 und von Zacharia 2 als den Herrn selbst, als den Herrn der Heerscharen gedeutet. Ja, ich blättere jetzt zurück zum entsprechenden Zitat. Ja, ein Mann. Im babylonischen Talmud steht zu dieser Stelle, dieser Mann ist kein anderer als der Heilige, gepriesen sei er, denn es heißt, der Herr ist ein Mann des Krieges. Steht in 2. Mose 15,3. Also dieser Mann ist Jahwe, der Ewige selbst. Ist doch irgendwie das widersprüchlich, denn das haben ja nachher die Zeitgenossen, die zeitgenössischen Gesetzesgelehrten zur Zeit des Herrn ausgeschlossen, dass der Messias Gott sein könne. Und dass ein Mensch Gott sein oder Gott ein Mensch sein könne. Aber sie haben es doch irgendwie in der Schrift gesehen, es ist ja unübersehbar, dass dieser Mann der Herr selbst ist. Und dass er es tatsächlich so heißt, 2. Mose 15,3, der ist ein Isch, Mann, ein Isch, Milchama. Wirklich ein Mann. Und hier begegnen wir also wiederum diesem Mann und dieser Mann redet und nachher steht im Vers 3, der Engel, der mit mir redete. Also wieder diese Gleichsetzung, der Mann da, das ist auch der Engel, das ist der Engel des Herrn, das ist also der Sohn Gottes, das ist der Messias. Und jetzt hat dieser Mann eine Messschnur in der Hand. Und wiederum fragt Zacharia, was soll das? Was machst du mit dieser Messschnur? Und dann bekommt er eine Antwort. Und so wollen wir an Zacharia wirklich lernen. Wir lesen die Bibel, manches verstehen wir nicht. Dann dürfen wir fragen, Herr, was willst du uns damit sagen? Herr, lehre mich. Ich will deine Gedanken verstehen. Und dann gib uns der Herr schrittweise, sagt uns nicht alles auf einmal, aber schrittweise gibt er uns dann immer besseres Verständnis seiner Absichten und Gedanken. Nun soll also Jerusalem gemessen werden. Nämlich, Jerusalem soll gemessen werden nach seiner Länge und nach seiner Breite. Es ist auffällig, dass eben nur die Länge und die Breite gemessen wird. Auffällig weshalb? Weil beim himmlischen Jerusalem, Offenbarung 21,16, wird Länge, Breite und Höhe gemessen. Offenbarung 21,16, Länge, Breite und Höhe. Nun, das zeigt uns, dass es eben hier geht es um das irdische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem hat eine Dimension mehr. Das
eben etwas Ewiges, gehört zur jenseitigen Schöpfung. Und dann im Vers 4 sagt dieser erste Engel dem zweiten, der da kommt, laufe, rede zu diesem Jüngling. Und dieser Jüngling ist Zacharia. Hier haben wir den einzigen Hinweis auf sein Alter. Er muss also ein junger Mann gewesen sein, Na'ar, Hebräisch, ein Jüngling. Auch Daniel war ein Jüngling, als ihm der Herr zum ersten Mal seine Gedanken in einem Nachtgesicht offenbarte. Das ist also offensichtlich nicht so ganz selten. Und die Jünger des Herrn waren auch Jünglinge, als der Heilige Geist ihnen offenbarte, dass Jesus von Nazareth, dass er der Sohn des lebendigen Gottes, der Christus Gottes ist. Jünglinge. Also ihr müsst nicht meinen, ihr müsst warten, bis ihr 40 und älter seid, bis der Herr persönlich zu euch redet und euch Dinge offenbart. Ja, Jerusalem soll als offene Stadt bewohnt werden. Nun, das heißt nicht, dass Jerusalem nicht mehr von der Sünde abgesondert sein soll. Das ist hier nicht die Bedeutung dieser Aussage. Nun, die Visionen, diese Nachtgesichte gleichen darin den Gleichnissen des Herrn, als sie nicht immer alles auf einmal sagen. Man darf in einem Gleichnis vom Herrn nie erwarten, dass dort alles steht, die ganze Heilslehre, denn sonst würde ein Gleichnis nicht reichen. Und so geht es hier um diese Tatsache in diesem Gesicht, dass Jerusalem so von Leben erfüllt sein wird, dass keine Mauern dieses Leben umfassen können. Es wird so voll sein, eine solche Fülle von Leben sein, darum keine Mauern. Es sind dann aber doch Mauern da. Und die Mauern, das heißt, die Gegenwart des Herrn sorgt dafür, dass nichts Unreines, keine Sünde, nichts Böses in die Stadt eindringen darf. Denn das Volk Gottes ist immer geheiligt und muss immer geheiligt sein und darf nie Sünde tolerieren in seiner Mitte. Also das Fehlen von Mauern hier heißt nicht, dass es dann auch egal ist, wer in dieser Stadt ein- und ausgeht. Auf keinen Fall. Am himmlischen Jerusalem, dort wird das ja wieder deutlich gemacht, da sind Mauern und es dürfen nur die in die Stadt eingehen, die ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes und nichts Gemeines wird in die Stadt eingehen. Eine offene Stadt, weil sie voller Leben sein wird. Und der Herr selbst würde durch seine Gegenwart eine feurige Mauer sein, ringsum. Und das bürgt auch für die Sicherheit der Stadt. Ja, wenn Gott unter seinem Volk wohnt und er offenbar wird, dann ist die Folge die, dass niemand hineinkommt, der nicht hineingehört. Und die Folge wird auch sein, dass dann das Volk Gottes wächst, so wie es eben in Zacharia 2 angekündigt wird. Lass uns dazu Apostelgeschichte 5 aufschlagen. Das ist jetzt eine Anwendung dieses Nachtgesichts auf uns, auf die Gemeinde. Apostelgeschichte 5, die Sünde von Ananias und Sapphira, die gerichtet wird, und die Folge. Apostelgeschichte 5, Vers 11, es kam eine große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welche dies hörten. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons, von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, wie die feurige Mauer rings um die Stadt. Sondern das Volk erhob sie, aber umso mehr Gläubige wurden von dem Herrn hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Ja, das ist so das Ideal. Und wenn das bei uns auch so ist in der Gemeinde, dann müssen wir uns nicht so sehr Sorgen darum machen, wo ziehen wir die Grenze. zwischen uns und der Welt. Sondern unsere Sorge muss die sein, ist der Herr in unserer Mitte? Offenbart er sich unter uns in seiner Heiligkeit und Gnade? Und die Folge wird dann die sein, dass die vom Herrn so angezogen werden, dass immer mehr zum Volk Gottes kommen. Und dann sind wir auch wie in Sacharja 2, wie eine offene Stadt. Aber der Herr selbst ist unser Schutz. Nicht menschliche Gebote und Verbote. Oder Äußerlichkeit. Der Herr selbst. Dann die Verse 6 und 7, die zeigen uns, dass Heiligkeit und Gnade immer zusammengehören. Gott sucht sein Volk heim, und das ist Gnade. Gott rettet sein Volk, gibt Wiederherstellung, das ist Gnade. Aber Gnade ist immer mit Heiligkeit verbunden. Wenn also Gott Jerusalem Gutes tut und es baut und segnet, dann muss sich sein Volk auch von Babel trennen. Und darum kommt das genau an dieser Stelle, flieht aus dem Land des Nordens. Nun, das Land des Nordens ist Babel. Auch wenn es auf der Landkarte, wenn ihr schaut, östlich von Jerusalem liegt. Und doch ist es das Land des Nordens, weil der Verkehrsweg von Babel nach Jerusalem, er führt eben in einem großen Bogen von Babel zuerst nördlich hinauf und nachher kam man dann vom Norden her durch den Libanon ins Land Palästina und nach Jerusalem. Und darum war Babel das Land des Nordens. Das ist also damit gemeint. Flieht aus dem Land des Nordens, entrinne, Vers 7, die du wohnst bei der Tochter Babels. Ja, du wohnst am falschen Ort. Aber es war so, dass damals viele Juden, denen gefiel es inzwischen ganz gut. In Babel hatten sich dort häuslich eingerichtet. Die hatten dann auch unter den Persern, die in einem gewissen Sinn moderner waren als die Babylonier, indem sie nämlich religiös viel toleranter waren. Sie ließen die Untertanenvölker ihre Kulte betreiben. Die Babylonier haben das anders gesehen. Die wollten eigentlich, dass alle ihren Gott anbeten. Die Assyrer waren noch schlimmer. Aber die Perser ganz tolerant. Und so ging es den Juden eigentlich ganz gut. Und trotzdem war es von Vorteil, wenn man als Jude nicht bekannt war. Und so haben die Juden sich arrangiert, so mit ihren heidnischen Herren und haben Karriere gemacht. Im Buch Esther wird das ja dort beschrieben. Das ging so weit, dass sie sogar ihre eigene Identität verleugneten, niemandem sagten, dass sie Juden waren, sich heidnische Namen zulegten, so schlimme Namen wie Esther. Ja, wisst ihr, was der Name bedeutet? Ja, Ishtar, das ist die babylonische Venus. Also für einen Juden eigentlich ein Graus. Nun, inzwischen ist natürlich der Name Esther unter Juden sehr beliebt, weil diese Person sie so hieß. Aber das war also ein heidnischer Name, ein babylonischer Name. Man wollte nicht sofort als Jüdin erkannt werden. Denn richtig hieß sie, hat einen sehr schönen Namen, Hadassah, Myrte. Aber den hat sie abgelegt, nannte sich Esther und ihr Onkel, der sie aufzog, Mordechai nach Marduk, dem babylonischen Stadtgott, also eigentlich schlimme Namen. Und so blieben viele ganz gern dort und denen galt dieser Aufruf. Entrinne Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels, du solltest nicht dort wohnen. Das war Exil, das war Verbannung, aber jetzt könnt ihr zurückkehren und jetzt kehrt zurück dahin, wo ihr gehört. Gnade und Heiligkeit können nicht voneinander getrennt werden. Und zudem war es so, manche, die blieben auch in Babel, weil sie sich sagten, ja, in Jerusalem ist unsicher, die Stadt hat noch keine Mauern, die wurden erst später gebaut, nachdem der Tempel schon stand, keine Mauern, keine Sicherheit. Dabei war Gott mit denen, die zurückgekehrt waren, er war unter ihnen, er redete zu ihnen, er schützte sie. Aber sie ist dann doch langsam untergegangen, hat sich entvölkert und sie existiert ja schon lange, lange nicht mehr. Und dann im Vers 8 wird das noch einmal begründet, warum sie Babel verlassen sollten, denn so spricht der Herr, also ja, Vers 12, danke, ja, Vers 12 nach anderer Verszählung, denn so spricht der Herr, nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt. Nach der Herrlichkeit, also nachdem Gott gewirkt hat in Jerusalem, dort seine Herrlichkeit geoffenbart hat, gezeigt hat in dieser Treue, in diesen, die er seinem Volk bewies, in dem Beistand, dass er Propheten erweckte, dass das Haus gebaut wurde, dass wieder geopfert wurde, dass das ganze Volk den Herrn anbetete. Nach dieser Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, nämlich eben um sie zu richten. Denn die euch geplündert haben. Er hat mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an, also den Augapfel des Herrn. Der Herr, er hat mich gesandt. Wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Und das hat Folgen. 5. Mose 32, 10. Dort steht das zum ersten Mal, dass Gott sein Volk behütete wie seinen Augapfel. 5. Mose 32, 10. Ja, lesen wir die Stelle. 5. Mose 32, 10. Er fand ihn im Land der Wüste, in der Öde, dem Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und dann im Vers 9 oder Vers 13 wird das noch genauer gesagt, denn siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen. Und das ist natürlich dieser Ich, der hier redet, das ist Jahwe, das ist Gott, der Gericht übt. Wir müssen jetzt ein bisschen, also jetzt gleich auf diese Personalpronomen achten, er und ich und mich, ja, wer ist denn da jeweils gemeint? Ich werde meine Hand über sie schwingen und sie werden denen zum Raub sein, welche ihnen dienten, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Steht das schon zum zweiten Mal. Der Herr hat mich gesandt. Ja, wer ist das? Der Herr hat mich gesandt. Wer ist dieser Gesandte, den der Herr gesendet hat? Im Zusammenhang mit Heil, mit Segen, mit der Herstellung und nachher auch Gericht. Ja, das ist Jesus, der Menschensohn. Der Erlöser und Richter, Johannes 5, 25, 26, sagt ja, dass er auch der Richter aller ist. Und jetzt, wenn wir einmal beachten, wenn wir jetzt genau lesen, Vers 8, so spricht der Herr der Heerscharen. Wer spricht? Jahwe spricht. Und dann sagt er, er hat mich gesandt. Also Jahwe hat gesandt. Wen hat er gesandt? Seinen Sohn, Jesus. Und dann, Vers 9, ich werde meine Hand über sie schwingen und sie werden denen dienen, welche ihnen gedient haben. Wer ist jetzt dieser Ich? Der Herr. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Also Jahwe hat Jahwe gesandt. Ja, so ist es. Das ist eben einer der unübersehbaren Hinweise darauf, dass in Gott, im einen Gott, ein Wir ist. Unübersehbar. Es wurde noch die Frage gestellt in der Pause, und ich hätte schon längst etwas dazu sagen sollen, und habe es dann übersehen. Auffällig häufig kommt der Titel Herr der Heerscharen vor. So hier zuletzt im Vers 9, der Herr der Heerscharen hat mich gesandt. Der Herr der Heerscharen ist ein Titel des Herrn, der bei den drei nachexilischen Propheten besonders häufig vorkommt. 52 Mal bei Sacharja, 14 Mal in Haggai, aber Haggai ist ja auch sehr viel kürzer, also fast gleich häufig, proportional, und in Malachi 24 Mal. Und in den anderen kleinen Propheten nur ein paar wenige Male. Das ist ein Lieblingstitel der drei nachexilischen Propheten. Nun, weshalb wohl? Warum gerade bei Haggai und bei Zacharia und dann bei Malachi so häufig dieser Titel? Der Herr der Heere, Yahweh Zebaot, der Herr der Heere. Nun, diese Heere, die Zebaot, diese Bezeichnung steht für das Sternenheer am Himmel, das Engelheer heißt so, und so heißen auch Zebaot, heißen auch Heere von Menschen, Kriegsheere. Ja, er, der Herr der Sternenheere und der Engelsheere und der Heere Israels, er ist auch der Lenker der Kriegsscharen der Nationen. Er lenkt sie alle. Und das war gerade diesen nachexilischen Propheten, war das eine regelrechte Offenbarung, das zu erkennen und zu sehen. All diese mächtigen Nationen mit ihren gewaltigen Heeren, diese Perser und nachher die Griechen und nachher die Römer, sie waren alle dem Herrn der Heerscharen, ohne es zu wissen, unterstellt. Sie konnten nur dahin ziehen, wo er sie ziehen ließ, und sie hatten nur so viel Siege, als er ihnen Siege gab, und sie konnten nur so lange bestehen, als er ihnen Bestand gab. Und der Herr all dieser Heere ist eben unser Herr und Gott und Erlöser und Bewahrer und Beschützer. Der Herr der Heerscharen. Im Vers 10, jubel und freue dich, Tochter Zion. Oder Vers 14, das kommt in Kapitel 9, Vers 9, ganz ähnlich, noch einmal vor, Zacharia 9, Vers 9, frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, und wiederum, weil jemand zu ihr kommt. Siehe, dein König kommt zu dir. Nun, wer das ist, das wissen wir aus dem Neuen Testament, wo beim Einzug des Herrn in Jerusalem genau diese Stelle zitiert wird. Das ist Jesus, der kommt. Mithin bedeutet Zacharia 2, Vers 10, auch, dass es jubel und freue dich, Tochter Zion, ich komme und wohne in deiner Mitte, spricht der Herr, das Jahwe, das ist hier, der Herr, unser Herr, es ist der Messias. Und sehr häufig ist im Alten Testament Jahwe eben der Sohn Gottes. Nicht immer, aber sehr häufig. Und das ist der höchste Grund zur Freude, den es geben kann. Der Herr selbst kommt zu uns. Das ist wirklich Anlass zu jubeln. Ich werde kommen und in deiner Mitte wohnen. Nun, solche Verheißungen, solche Ankündigungen, auch die Geschichte der Erlösung Israels aus Ägypten, damit waren die Jünger des Herrn natürlich vertraut. Das kannten die. Sie kannten diese ganze Geschichte und wie die Erlösung aus Ägypten damit endete. Der Herr selbst fuhr hernieder und wohnt unter seinem Volk. Und nachher, wie Salomo den Tempel baut, und dann kam der Herr und fuhr hernieder und wohnte unter seinem Volk, offenbarte seine Herrlichkeit. Und dann diese Verheißungen dieser nachexilischen Propheten, ich werde kommen, in eurer Mitte wohnen. Und das müssen wir natürlich als Hintergrund verstehen. An all das dachten die Jünger, als dann Jesus von Nazareth eines Tages ihnen sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wohne ich unter ihnen. Der Gott Israel selbst. Und da offenbart er seine Herrlichkeit. Ich werde unter euch wohnen, spricht der Herr. Und die Folge wird dann sein, an jenem Tag werden viele Nationen sich an den Herrn anschließen. Diese Gewissheit hatten gläubige Juden, gläubige Israeliten seit den Weissagungen, die Mose aufgeschrieben hatte. Sie wurden bestätigt durch David und durch die Propheten. Lass uns einige solche Stellen uns in Erinnerung rufen. Mose hat das angekündigt, 5. Mose 32, Vers 43. 5. Mose 32, Vers 43. Jubelt ihr Nationen mit seinem Volk. Also es werden Nationen kommen und mit dem Volk Gottes jubeln. Dann aus dem Psalmen, Psalm 18, Vers 49 oder 50, nach anderer Verszählung, 49 oder 50, darum, Herr, will ich dich preisen unter den Nationen. Alle Nationen sollen den Ruhm des Herrn hören. Psalm 117, Vers 1, eine Aufforderung an alle Nationen. Lobt den Herrn, alle Nationen. Rühmt ihn, alle Völker. Ja, das waren nicht einfach Ausdruck, Niederschlag von Wunschdenken, sondern das waren Weissagungen, Ankündigung von Dingen, die geschehen würden. Jesaja 11, Vers 10. Als einer der vorexilischen Propheten, Jesaja 11, Vers 10, oder besser noch, Jesaja Kapitel 2, Vers 2, und es wird geschehen am Ende der Tage, Jesaja 2, Vers 2, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein, über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Und das wird im Neuen Testament bestätigt. Und ich meine jetzt nicht in dem Sinn, dass jetzt das Evangelium zu allen Völkern geht, sondern auch in einem noch ausstehenden Sinn, Offenbarung Kapitel 15, Vers 4, es werden noch ganze Völker kommen und den Herrn anbeten. Offenbarung 15, Vers 4. Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte nicht dich? Nein, wir müssen Verse 3 und 4 lesen. Sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Neben der ganzen Heidenvölker. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Also das ist eine Folge von Gottes gerechten, weltweiten Gerichten. Dann werden Gottes gerechten Taten offenbar und dann werden Völker, Nationen kommen und den Herrn, den König der Nationen, anbeten. Und davon hat auch Zacharia geweissagt, eben an dieser Stelle in Zacharia 2 im Vers 15. Und dann im Vers 16, der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen im Heiligen Land, ist die einzige Stelle, wo Israel das Heilige Land genannt wird. Und das Stichwort heilig kommt im Vers 13 noch einmal. Alles Fleisch schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Ja, die eigentliche Wohnung des Herrn ist im Himmel, aber er kommt hernieder und wohnt unter Menschen. Seine heilige Wohnung, und damit ist jetzt das Stichwort gegeben, dem Haus Gottes gebührt, geziemt, Heiligkeit. Und das wird das Thema des nächsten Gesichtes sein. Josua, der hohe Priester, muss geheiligt werden. Und da machen wir morgen Abend Fortsetzung.